Herzlich willkommen zum True Athlete Podcast. Mich kennt ihr inzwischen, Gregor Buchholz, und ich habe heute zwei Jungs hier zur Seite, Justus Nieschlag und Lasse Lübers. Beide sind heute in Hamburg gestartet und ja, wir wollen uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie es den beiden denn so ergangen ist. Servus, Leute.
Hi, grüß dich.
Ja, Justus, ich fange mal mit dir einfach an. Du bist ja der Ältere und Erfahrene und ist schon die Interviewsituation zum einen gewohnt, zum anderen in Hamburg auch schon oft unterwegs gewesen. Gratulation erstmal zum 15. Platz. Du bist erstmal zufrieden, oder?
Ja, danke. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Lief nicht alles so nach Plan, aber im Endeffekt, sage ich mal, hat sich der Rennverlauf dann doch so herausgestellt, dass es eigentlich zu meiner Zufriedenheit verlief. Und es war ja eine Laufentscheidung und ich konnte an meine Laufleistung, die ich dieses Jahr schon gezeigt habe, in Cagliari, denke ich, ganz gut anknüpfen. Und dafür bin ich mit dem 15. Platz auf jeden Fall voll zufrieden.
Und Lasse, ich denke mal, du bist jetzt nicht ganz so zufrieden nach dem Rennen. Wie, erzähl mal kurz deine Stimmungslage. Bist du arg geknickt oder verbuchst du es noch unter?
Mittlerweile mit ein paar Stunden Abstand geht es schon wieder ganz gut. Nach dem Rennen natürlich auf jeden Fall war ich sehr enttäuscht. Ja, aber mit dem Schwimmen bin ich dann zufrieden, da den Anschluss gehabt zu haben, und dann anschließend ja, lief es einfach gar nicht. Also war irgendwie platt auf dem Rad, eigentlich nur drum gekämpft, überhaupt noch in dieser Gruppe zu bleiben, und beim Laufen lief es dann dementsprechend schlecht. Also genau, ich weiß noch nicht genau, warum es jetzt so lief, aber ja, wie gesagt, mit ein paar Stunden Abstand geht das von der Enttäuschung schon wieder ganz gut.
Sag erstmal, ich denke mal, du bist ja so mit das neueste Gesicht, hast aber trotzdem ja schon die Saison einiges gerissen. Stell dich mal kurz so vor bezüglich, woher du kommst, trainingstechnisch, und ja, was du gerade jetzt machst, wo so dein Trainingsspot ist. Das ist ja zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, wo du trainierst, wie du trainierst, und du studierst ja noch nebenbei, wie du das alles unter einen Hut bekommst.
Ja, wo komme ich her? Also ich habe die letzten 6 Jahre in Potsdam trainiert, habe 2016 dann mein Abi gemacht und habe mich danach entschlossen, mal ein Jahr woanders hinzugehen. Über ein paar Kontakte so bin ich dann nach Alicante gekommen, habe da jetzt das letzte Jahr verbracht, beziehungsweise den letzten Winter. Studiere da so ein bisschen, so ein paar Kurse.
Trainierst viel, studierst ein bisschen.
Genau. Ja, weil es mich einfach interessiert und weil man dann so ein bisschen noch einen Ausgleich hat. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Für mich war das sehr interessant an Spanien. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Anderes Training, andere Strategie, also deutlich mehr Wettkämpfe. Ich denke, zum einen hat mir das viel gebracht. Zum anderen könnte man jetzt auch sagen, vielleicht war dann in Hamburg schon ein bisschen die Luft raus. Das muss man dann vielleicht im Nachhinein noch sehen, aber gut, ich bin jetzt ein junger Athlet und ich finde, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, ist auf jeden Fall sinnvoll.
Dein Trainer ist dann auch in Spanien?
Genau, also ich trainiere da mit einer spanischen Trainingsgruppe und auch mit den Plänen von dem Coach da vor Ort.
Wie ist dein Spanisch?
Es geht. Ich kann mich verständigen dafür, dass ich...
Du verstehst, wann du schnell und wann du langsam laufen sollst.
So ungefähr. Nee, also ich kann auch schon eine Unterhaltung führen, aber dafür, dass ich mit Ola und Ketal angereist bin da in Spanien, bin ich jetzt schon ganz zufrieden damit.
Hast dich quasi massiv gesteigert.
Ja.
Und ich würde mir einfach mal sagen, die beste Taktik ist eigentlich, wenn man so das Rennen so von Start bis Ende so durchgeht. Ich mag es eigentlich immer, wenn man so detailliert durchgehen kann. Was sagt ihr zum Schwimmen? Ich denke mal, Business as usual war viel Gekloppe dabei, oder? Lasse, fang mal an.
Ja, also ich habe es halt sehr eng empfunden, gerade die erste Gerade und an der Boje. Dafür bin ich dann eigentlich mit dem Ausstieg noch ganz zufrieden, nach dem Schwimmen. Also es war ja viel los, sehr eng, viel geprügelt, gerade auf der ersten Gerade und an der Boje, und danach hat es sich dann ein bisschen aufgelöst.
Das habt ihr auch beide in die Sprung in die Hauptgruppe geschafft. Was sagst du, Justus, zum Schwimmen? Ich meine, du bist vielleicht nicht ganz so zufrieden mit dem Schwimmen, ne?
Hast du richtig vermutet. Also ich bin mit dem Schwimmen halt nicht zufrieden, wie es verlaufen ist. Am Anfang hatte ich die Sorge, hohe Startnummer, relativ weit links stehen. Ich habe die letzten Jahre immer die Erfahrung gemacht, dass die Boje ja doch eher tendenziell rechts liegt. Muss ich sagen, empfand ich dieses Jahr eigentlich als fair. Also die haben sie relativ mittig gesetzt. Nichtsdestotrotz stand ich halt ganz links. War Neoschwimmen, Wassertemperatur unter 20 Grad. Und ich vermute, dass das Feld deswegen auch so eng war, aufgrund des Neoschwimmens. Und ja, ich bin auch reingesprungen und bin gut weggekommen. Dann kam, also hatte ich mich in den linken Zug gehängt vom Henry Schoeman. Der hat sich ganz links hingestellt. Dann kamen irgendwie zwei Züge zusammen und ich war halt mittendrin und war eingeklemmt. Und wie Lasse schon sagt, also es war so eng und so eingeprügelt, das hatte ich auch selten. Und also ich kam dann ab dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so richtig ins Schwimmen rein. Erst als es sich dann wieder sortiert hatte, aber das davor hat schon so viel Kraft gekostet. Von daher, wie gesagt, nicht ganz so zufrieden, aber im Endeffekt war es vorne dann eine große Gruppe und ich saß drin. Das ist dann, denke ich, das Entscheidende an der Sache.
Was gehört denn so dazu? Also ich habe jetzt mit dem Ende meiner aktiven Zeit ja doch etwas mehr Kontakt mit normalsterblichen Triathleten. Und ihr beide seid jetzt nur welche, die die WTS-Quali ja direkt in Potsdam gelöst haben, indem ihr auch die Schwimmnorm geschafft habt. Was sind denn eure Bestzeiten auf 800 Meter? Also was gehört denn dazu, um dort in dem Feld mitzuschwimmen?
Ja, also meine Bestzeit bin ich, glaube ich, bei dem Potsdam-Test geschwommen, weil sonst im Training, sage ich mal, schwimme ich selten solche Tests. Und im Wettkampf ist es ja immer abhängig, wie jetzt die Boje sitzt. Also solche Zeiten kann man dann einfach nicht als Grundlage nehmen, denke ich. Und von daher ist jetzt die 9 Minuten 6 über 800 Meter, die ich da beim Potsdam-Test geschwommen bin, auch meine aktuelle Bestzeit.
Und jetzt aber sag mal dazu, das muss man sagen, da muss ich sagen, da bin ich immer sehr, sehr neidisch. Wie viel trainierst du dafür wöchentlich? Man muss nicht sagen, Justus ist ein abartiges Talent, also beide. Aber in Sachen, mit wie wenig Aufwand du diese Zeiten schaffst, das ist schon irgendwie ein bisschen unfair.
Ja, da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ich das ja nicht mit Absicht mache. Also ich hab jetzt schon länger so Probleme mit der Schulter gehabt, also Schulter-Impingement, also auch einen Sehnenschaden an der Schulter gehabt und habe da jetzt viel an der Ansteuerung geübt, Athletiktraining umgestellt und aufgrund dessen konnte ich auch gar nicht so hohe Umfänge im Schwimmen realisieren. Von daher bin ich eigentlich im wöchentlichen, also eigentlich wirklich nie über 15 Kilometer gekommen. Also ich bin zwischen 12 und 15 Kilometer in der Woche geschwommen. Das ist auch aktuell eigentlich noch so, dass um die 15 Kilometer, was ich im Moment schwimme. Und für den Aufwand bin ich da auch ganz zufrieden. Auf lange Sicht wird sich das natürlich dann auch wieder Richtung 20 Kilometer, denke ich mal, dann irgendwann einsortieren. Aber aktuell arbeiten wir einfach noch an der Ansteuerung und die Zusatzbelastung im Krafttraining, nenne ich es jetzt einfach mal, ist aktuell noch ausreichend mit 15 Kilometern.
Und Lasse, bei dir, wenn du jetzt so vergleichst, ich meine, du bist ja, das ist so ein Riesentalent, das ist unbestritten. Du warst Juniorenweltmeister, du hast jetzt auch schon im Weltcup eigentlich mit ersten Top-10-Ergebnissen gezeigt, dass du das Potenzial hast. Ist der Schritt zu WTS, ist es nochmal, dass du sagst, okay, das ist nochmal ein gigantischer Schritt, da gehört noch so viel dazu, allein an Durchsetzungsvermögen?
Um das noch kurz richtig zu stellen, wir waren Europameister, nicht, dass wir hier noch
ich wollte Europameister sagen, aber ich glaube, wir sind Welt.
Ja, das finde ich
hätte auch Weltmeister gegönnt, aber da bist du gestürzt übrigens. Ansonsten wärst du in Chicago, war das, ne? Ansonsten wäre ich mir sehr, sehr sicher gewesen, dass du auch da bist.
Danke. Ich finde das doch nochmal ein großer Unterschied. Ich finde sogar, dass man nicht alle Elite-Rennen vergleichen kann. Jetzt zum Anfang der Saison habe ich einen Weltcup in Chengdu gemacht und kurz darauf das WTS-Rennen in Yokohama und selbst da hat man einen deutlichen Unterschied gesehen noch zwischen Weltcup und WTS-Rennen. Und ja, ich denke, dass auch nicht nur die schnellen Zeiten im Becken dazu beitragen, dass man irgendwie da vorne mit sitzen kann, sondern gerade Erfahrung, würde ich sagen. Wenn man irgendwann mal viele Wettkämpfe gemacht hat, dass man sich da von Mal zu Mal dann irgendwann verbessert und dann in diesen schnellen Feldern auch mitschwimmen kann.
Absolut. Wenn wir zum Radfahren kommen, ihr wart beide relativ gleichzeitig noch aufs Rad, ne? War ziemlich nebeneinander, direkt im Feld. Und dann geht's ja mal los. Also man wird ja sehr oft konfrontiert, okay, Hamburg ist flach, und dann fahren alle zusammen. Aber ich denke mal, so von der Durchsetzung auf dem Rad ist es auch ein ziemlich dickes Stück Holz. Es gab ja auch einen Radstoß, habt ihr es mitbekommen, in der Wechselzone?
Ja.
direkt vor uns passiert.
Also vor euch?
Vor mir, ja. Gerade konnte gerade noch ausweichen. Mit Cäsar war ich dazu.
Was ist da genau passiert?
Ich habe es leider nicht mitbekommen. Also ich habe es nur knallen gehört und habe dann zugesehen, dass ich da irgendwie die Kurve drumherum kriege. Also ich denke, wie beim Frauenrennen, da gab es ja auch an der Rampe dann einen Sturz. Einfach Unachtsamkeit, der eine dem anderen hinten draufgefahren und dann kam es halt zum Sturz.
Wobei ja auch Al-Azhar das Rennen beenden musste. Quasi einer der Top-Favorites ist dort hinausgeflogen. Ja, das Radfahren, wie habt ihr es erlebt? Eher so als unruhiges Rennen, wenn halt, das ist halt der Nachteil, oder? Wenn ein Riesenfeld da ist, das ist immer so ein bisschen, das fällt mir auch immer schwer, das gerade Altersklassenathleten zu erklären, die dieses Rennen so nie machen können mit Windschattenfahren, dass es ja unheimlich anstrengend ist, seine Position zu verteidigen, was von außen gesehen dir, Justus, sehr gut gelungen ist. Und ja, das mit dir hat man schon die Anstrengung gesehen. Also du hingst dann öfters weiter hinten im Feld und das ist natürlich eine gefährliche Situation. War das so eher so, dass du sagst, okay, auch schlechte Beine oder ist es auch so dieses Durchsetzungsvermögen?
Heute waren es wirklich schlechte Beine und das macht es halt auch nicht besser, wenn man dann hinten fährt. Weil da ist es eigentlich noch härter, dadurch, dass sich das Feld dann halt immer langzieht, so an Wendepunkten oder Kurven und man dann eigentlich immer erstmal wieder den Anschluss herstellen muss. Ja, heute waren einfach keine guten Beine, ich habe mich sehr schlecht gefühlt auf dem Rad und so kam das dann zustande.
Ja, ist man quasi doppelt bestraft. Ja. Justus, du machst es auf jeden Fall eigentlich immer sehr, sehr gut und bewegst dich da auch immer ja, extrem clever durch Rad, aber hast auch gute Beine gehabt, denke ich mal.
Ja, genau. Also ich war ja relativ weit hinten dann nach dem Schwimmen in der Gruppe, musste dann erstmal zusehen, dass ich da den Anschluss sicherstelle. Und habe dann nach dem Sturz, oder war mir eigentlich schon vorher bewusst, du musst nach vorne, da ist es ruhiger, da ist es nicht so gefährlich für dich. Und habe dann sozusagen versucht, mich relativ schnell auch vorne zu positionieren. Man muss dazu sagen, der Kurs in Hamburg hat sich geändert. Also wir fahren jetzt ein bisschen anders. Also man biegt jetzt quasi wie bei der Laufstrecke auf den Jungfernstieg dann ab. Und die Radstrecke ist deutlich enger geworden jetzt durch den neuen Kurs und technisch auch anspruchsvoller. Also es sind noch mehr scharfe Kurven drin, noch ein Wendepunkt
mehr. Noch ein U-Turn mehr drin, ja.
Und das Problem entsteht meistens an den Punkten, wo es von einer breiten Straße quasi so trichterförmig zuläuft. Wenn man dann Fünferreihe nebeneinander fährt und man weiß eigentlich, das passt nicht, irgendwer muss zuerst bremsen.
Es muss passend gemacht werden.
Dann ist das halt tatsächlich so, wer traut sich oder ja, wer hält am längsten drauf und irgendwie passt es dann schon im Endeffekt. Aber da fährt man dann tatsächlich auch mit Körperkontakt und ja, man muss auch ein bisschen investieren, dass man halt vorne bleibt. Das ist mir eigentlich so ganz gut gelungen. Zwischendrin war ich ein bisschen eingebaut und hat es mich nach hinten gespült. Habe dann aber Richtung Laufen wieder versucht, mich da besser zu positionieren und ist mir eigentlich ganz, ganz gut gelungen.
Ja, das würde ich sagen, das ist dir richtig gut gelungen. Wie ist denn, du bist ja eigentlich auch so da recht technikaffin, wie sieht es denn so, hast du schon mal geschaut wegen Wattwerten oder so, hast du schon mal einen Blick reingeworfen, ausgewertet für heute?
Nee, habe ich noch nicht geschafft. Nee.
Aber generell ist es ja schon so, dass, ich sag mal, die Durchschnittswatthöhe ist ja an sich jetzt nicht so hoch.
Genau,
im Generellen, aber so an Leistungsspitzen wird es einiges geben.
Wollte ja. Ich gerade sagen, mit den vielen Kurven und Wendepunkten, also wird es ganz viele Peaks dann dafür geben. Also die knallen dann natürlich umso mehr rein.
Ja, und wie gesagt, der Wechsel war, ja, da hast du schon so ein bisschen, also da hast du schon so den richtigen Riecher. Das passiert ja doch relativ häufig, dass du vorne absteigst. Wie machst du das? Ist es so, ist das Durchsetzung, ist das irgendwie so die Rennintelligenz? Oder, also das muss man wirklich sagen, du bist ja schon ein Kandidat, der einfach wirklich weit vorne absteigt. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr wichtig, gerade im Sprintrennen. Was ist so dein Special-Geheimnis dafür?
Schwierig. Also man muss natürlich sich zum richtigen Zeitpunkt richtig positionieren, darf nicht zu früh vorne sein, man darf nicht eingebaut sein und das ist alles ja, so ein bisschen aus der Situation heraus. Wobei ich sagen muss, ich habe meine Taktik jetzt dieses Jahr so ein bisschen geändert. Also ich versuche jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen unbedingt vorne abzusteigen.
Um halt auch nicht so viel Kraft zu verschwenden.
Genau, sondern eher gut positionieren, aber mit möglichst wenig Aufwand. Und das ist mir eigentlich heute sehr gut gelungen. Also ich musste da jetzt nicht groß kämpfen, habe mich halt an der richtigen Position dann aufgehalten und konnte vorne absteigen. Ja, und habe dann einfach einen schnellen Wechsel gehabt und ja, war geil.
Wir haben heute noch ein bisschen Schlagermove hier, ne?
Ja, genau.
Hamburg feiert. Ja, Lasse, bei dir ist Das klingt ja auch schon so ein bisschen so wie Tour de France Sprinteinfahrt. Das ist natürlich dann auch doppelt hart, wenn die Beine nicht so gut sind.
Ja, so ist das. Nee, aber ich finde auch, man empfindet das wirklich manchmal so wie beim Sprint, wie sich das vorbereitet auf den Wechsel hin.
Gerade die Vorbereitung, also Justus hat es eigentlich sehr gut beschrieben, genau. Das ist, man will nicht zu früh in den Wind gehen, weil man denkt, so, eigentlich muss ich am Laufen richtig knallen, aber ich will doch irgendwie vorne sein im richtigen Augenblick, ja. Und das ist eigentlich so eine kleine Anekdote, die ich dazu erzählen kann. Till Schenk war ja jetzt auch der Sprecher während des Wettkampfs und den habe ich jetzt dann schon öfters erleben dürfen, weil ich beim Ironman in Luxemburg war, beim Ironman in Frankfurt und dort macht er jedes Mal das Briefing. Und er war anscheinend auch bei einem Bundesliga-Rennen im Kraichgau und seitdem hat er wirklich bei jedem Ironman-Briefing so die Story ausgepackt bezüglich dieses Bundesliga-Renns. Und zwar geht es um auf das Rad aufsteigen oder auch abspringen. Weiß man natürlich, ne, dass es natürlich in einem Jedermann-Feld auch öfter zu brenzligen Situationen kommen kann, da das Rad ja doch öfters mal durch die Gegend schlenkert. Und deswegen mahnt er dort schon immer zur Ruhe an und traut euch nicht so viel, seid realistisch, steigt in Ruhe auf. Selbst die Profis aus der Bundesliga, ich war in Kraichgau, hab mir das angeguckt, katastrophal, die können das auch nicht so richtig. Ne? Wo es natürlich gleich irgendwo aus der Menge gepöbelt hat, das war natürlich ich, woraufhin sich natürlich leicht erschrocken hat. Und es war lustig, dass ich in Frankfurt war und hab das natürlich auch, dann kam er mit der gleichen Story wieder, also das hat er anscheinend so in seinem Vortrag schon so mit eingebaut. Was natürlich irgendwo Blasphemie ist. Also ich glaube, niemand springt besser auf Räder auf als Triathlon-Bundesliga-Athleten. Dem man da stimmt ihm mit zu. Und Justus, wenn du einen guten Tag hast, dann springst du teilweise ja direkt ins Laufen. Also du hast auch heute gezeigt, was geht. Also daran musste ich wirklich denken, als du dich da durchgesetzt hast und als du abgestiegen bist. Ich dachte so, okay, da hat jemand gezeigt, was man so kann.
Also ich muss aber dazu sagen, das Aufsteigen aufs Fahrrad lief heute mal gar nicht nach Plan. Das ist eigentlich auch so eine Spezialität von mir, dass ich beim Aufspringen schon Positionen gut machen kann und ich gehe immer direkt in die Schuhe rein. Das ist heute ziemlich misslungen, weil man muss in Hamburg direkt so eine Rampe hoch und ich musste mich darauf konzentrieren, weil einfach so viele Leute da waren, dass ich niemandem ins Hinterrad reinfahre. War dann in dem einen Schuh drin, bin dann oben auf den anderen Schuh gestiegen, aber abgerutscht und musste dann irgendwie 3-4 Versuche oder Anläufe nehmen, dass ich da auf dem Schuh bin und anfahren kann. Das hat mich dann heute eher so die 3-4 Plätze, die ich normalerweise vielleicht gut machen könnte, hat mich das dann heute eher gekostet. Das hat mich ziemlich geärgert, aber war jetzt nicht rennentscheidend. Der zweite Wechsel war dementsprechend dann deutlich besser.
Absolut. Und zum Laufen? Was sagt ihr? An sich natürlich erstmal mega geile Stimmung, ne? Also es läuft sich natürlich weiter vorne ein bisschen einfacher als weiter hinten. Die Beobachtung, die ich mache, was extrem interessant ist, 5 Kilometer geht so schnell, wenn man einen schlechten Tag hat, dass es ging nicht so dir so, also David Castro ist mir auch aufgefallen, du hast keine Chance irgendwie reinzukommen. Also es geht ja von erster Minute an los und wenn du halt nicht drin bist, dann bist du einfach nicht drin. Es ist in der Beziehung schon zum Verrücktwerden und für dich, Justus, war es ja schon cool, erstmal vorne mitzulaufen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja gerade in Hamburg, wenn man dann als erstes aus der Wechselzone laufen kann und die Leute rasten halt völlig aus. Das kriegt man natürlich auch mit und das ist schon ein geiles Feeling. Ich habe dann gedacht, jetzt überzock mal nicht, aber irgendwo habe ich dann auch gedacht, okay, es läuft, jetzt lass es auch einfach laufen und versuch, wenn jetzt einer mitkommt, da auch mal mitzugehen, trau dich mal was und bin eigentlich super happy mit dem Lauf.
Und letztendlich Top 15 und Lasse, jetzt musst du mir kurz aufhelfen. Ich konnte noch gar nicht Ergebnisse checken.
Ich glaube 47.
Du weißt es selbst gar nicht so richtig, hast gar nicht rein.
Irgendwann ist dann auch der eine Platz drin, egal, alles, sag ich mal, über 35 oder so.
Wie geht man jetzt, oder was für Konsequenzen hat er denn das Rennen? Wir haben uns ja mal, Justus, kurz unterhalten. Du bist glücklich, die Norm erfüllt zu haben. Es gibt ja jetzt diesen Indikator. Der war jetzt, ich krieg's mathematisch noch nicht immer ganz, ich bin noch nicht ganz so drin, der war bei 10,7. Das hieß, du musst Top 15 machen.
Genau, also der Performance Indicator war heute bei 10,7. Das heißt, für den Klassenerhalt nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich weiterhin WTS starten darf. Laut den Nominierungsrichtlinien der DTU war heute die Top 15 erforderlich und mit dem 15. Platz habe ich sozusagen genau das Resultat halt eingefahren.
quasi Punktlandung. Und Lasse, wie schaut das bei dir aus? Hat das bei dir irgendwelche Konsequenzen?
Nö, nicht großartig. Dadurch, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich oder sehr sicher kein anderes WTS-Rennen starten werde.
Also weil es einfach vom Plan her nicht, weil sonst nur genau, Rotterdam...
Genau, Rotterdam ist mein Ziel, U23 WM zu starten. Hm. Stockholm ist nicht eingeplant, die Rennen in Kanada auch nicht. Von daher hat das jetzt keine großen Konsequenzen.
Ah, wie ist es denn? Ist es denn, also ohne jetzt dir irgendwie so Druck auflegen zu wollen, aber es gibt jetzt wohl so ein letztes System, dass es ein Strike gibt. Also ich denke mal, das war heute, glaube ich, ein Strike, oder?
Ja, das ist jeden
Fall. Das war ein Strike. Von denen du, glaube ich, zwei sammeln darfst, oder? Stimmt das?
Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich auch nicht so 100% mit diesen komplizierten Kriterien aus, aber ich glaube, man kann zwei Strikes sammeln, aber die gehen in der nächsten Saison dann, glaube ich, wieder von vorne los oder man muss sich wieder über diesen Test qualifizieren und ja, dadurch, dass ich dieses Jahr kein weiteres WTS-Rennen starten werde, hat das jetzt für mich halt, wie gesagt, keine große
Konsequenz. Erstmal keine. Aber rein theoretisch, glaube ich, berichte ich mich, wenn es falsch ist, aber du dürftest quasi noch einen weiteren haben und dann wärst du quasi, würdest du absteigen
genau, in also den Weltcup. Genau, ich dürfte theoretisch nochmal WTS dieses Jahr starten.
Hat das nochmal für euch so die mentale Komponente verändert? Oder ist es etwas, was euch stark beschäftigt oder mehr motiviert oder euch größeren Druck auflastet? Oder geht ihr dann irgendwie anders in die Rennen an? Oder ändert es eher gar nichts? Es ist eher so im Hintergrund und das ist irgendwie etwas...
Ja, im Endeffekt, sage ich mal, man gibt ja eh sein Bestes. Und selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, ich wäre 16. geworden und ich wüsste, ich muss Top 15 machen, aber ich gebe ja eh schon alles, also das beeinflusst es ja wenig. Hm. Deswegen beschäftige ich mich im Vorfeld jetzt gar nicht mal so groß damit, versuche mich damit einfach nicht zu belasten und den Kopf da frei zu haben. Ich mache einfach ein gutes Rennen und hoffe dann sozusagen, dass es reicht. Meistens weiß ich auch vorher gar nicht den Performance Indicator und ja, versuche da einfach locker zu bleiben.
Yes, immer schon interessant, weil wir hatten ja, also im letzten Podcast ging es ein bisschen auch um, oder vor allem um Rot und Frankfurt. Und da war die Komponente Michael Rehler, der ja schon oft versucht hat, auf der Langdistanz Fuß zu fassen und was jetzt in Frankfurt ja wieder nicht geklappt hat, wo ich ja so ein bisschen mit dem Matthias Massala so drüber diskutiert habe, was ist so die mentale Komponente und das sind ja schon, es ist ja ein großer Druck, mit dem man ja irgendwie klarkommen muss, der ja doch ziemlich häufig, und ich glaube, das unterschätzen sehr viele, was auf einen lastet und wie man damit klarkommt. Und was du raushörst, sagt, okay, lieber erstmal das nicht so hochwerten, erstmal weniger mit beschäftigen und lieber nach dem Rennen danach daran denken. Weil für dich war es ja knapp, oder? Du hast schon einen Strike gehabt. Wärst du hier nicht top? Man muss ja so sagen.
Ich hatte noch keinen Strike.
Nein?
Also Europameisterschaft wäre nicht so gut, das gilt nicht. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, ich hatte doch einen Strike. Mein erstes Rennen in Yokohama war auch ein WTS-Rennen. Und da hatte ich einen Platten, kam dann an den Wheelstop, war leider kein Ersatzlaufer da. Und damit war ich raus aus dem Rennen und hatte damit natürlich auch einen Strike.
Aber der war dann weg durch.
Ich habe dann in Cagliari den Weltcup Platz 4 gemacht. Und es gibt ja grob diese drei Klassen. Also es gibt Aufstieg, es gibt Verbleib und es gibt Abstieg. Je nachdem, welche Position man halt macht. Und in Cagliari mit dem 4. Platz war ich halt in der Kategorie Aufstieg von Weltcup auf WTS-Niveau und habe damit dann meinen Strike wieder gelöscht. Und genau, habe daher jetzt dann keinen Strike mehr.
Da bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer das jetzt verstanden haben.
Ja, es ist. Ja, man muss dazu sagen, es sind schon krasse Nerds, die zuhören. Also es ist. Aber es interessiert mehr Leute, als man denkt. Und das Schwierige ist halt, dass die Zusammenhänge meistens nicht klar sind. Und,
ja, das glaube ich auch, dass das viele interessiert, aber viele das A, nicht wissen, wo sie es nachlesen können und B, dann...
Und letztendlich ist es auch gar nicht so schlimm, wenn sie es nicht hundertprozentig verstehen, aber es reicht, wenn sie verstehen, dass ihr sehr vielen Faktoren oder mit sehr vielen Faktoren klarkommen müsst und irgendwo einen Druck irgendwie auf euch lastet, den man irgendwie managen muss. Und ich denke mal, der ist groß und jo, ich finde, das kann man ruhig mal so kommunizieren.
Ja, für die, die es interessiert, man kann auf der DTU-Website unter Leistungssport-Termine gibt es sozusagen die Kategorie WTS, Weltcup und Europacup und da kann man die Performance Indicator nachlesen von den letzten Rennen. Also im Europacup werden sie nicht auf die Website gestellt, aber für die Weltcups und die WTS ist das ausgerechnet und kann man da nachgucken, nachlesen.
Ja, das wäre für einen ganz krassen Nerds, das mache ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen krass. Lasse, du hast gesagt, du hast mir so einen groben Plan gegeben, wie es bei dir weitergeht. Ich höre so raus, also Konzentration auf U23 WM und sicher noch einige Weltcups?
Nächste Woche bin ich in Münster bei der Bundesliga, im zweiten Bundesliga-Rennen. Dann mache ich ein paar Tage frei, mal so einen Break und bereite mich dann so auf die zweite Saisonhälfte vor. Da ist das auf jeden Fall Fokus auf die DM in Grimma. Ende August. Darüber ist dann auf jeden Fall das Ziel, mich zu qualifizieren für die U23 WM.
Wie sind die Quali-Normen da gerade? Also ich hätte gedacht...
Erster U23.
Achso, und es gab auch nur bei der DM
jetzt? Nee, bei der EM Sprint auch. Der okay. Erste Deutsche unter den Top 25.
Okay.
Die Top
25. Was ein Lasse Priester ist.
Die Rolle gespielt, genau. Genau. Und nach Rotterdam würde ich dann noch bei einem Weltcup in Huelva starten, in Spanien. Und dann ist meine Saison auch schon vorbei.
Und wie ist es jetzt gewählt? Verbleibst du denn in Spanien? Das klang vorhin so, wie ist es jetzt so ein Jahr, wo du so schaust? Oder?
Genau, das war auf jeden Fall so geplant, wie ein Jahr. Und danach sehe ich weiter. Und das klärt sich jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen, wie da mein Gefühl ist, was ich danach mache.
Und wie du weiter verfährst.
Genau.
Wie ist denn so die Belastung, wenn du in Spanien bist? Gut, du sagst, du machst mich. Was hast du für einen Studiumaufwand? Das ist für mich interessant, ich als Vollzeitstudent jetzt. Wie viel Aufwand Studium steckst du so rein in der Woche?
Es geht. Also ich habe 5 Kurse.
Ja.
Normal in Spanien sind 10 pro Jahr. Ja, pro Jahr. Also 5 pro Semester. Und ich habe im ersten Semester 3 gehabt und im zweiten Semester 2. In der Uni bin ich jeden Tag so 2 bis 4 Stunden maximal.
Das ist aber eine Menge.
Ja, also meistens 2.
Und 2 Stunden in der Mensa.
Das heißt, so ungefähr eine Vorlesung.
Ja.
Vielleicht 1-2 Mal die Woche 2 Vorlesungen. Und vom Lernaufwand geht's.
Das studierst du ja auch, ihr seid beide eigentlich ziemlich organisierte Typen so, ne? Die das eigentlich recht gut auf die Kette bekommen.
Ja, danke. Ja, ich studiere auch noch, aber ich bin auf der Zielgeraden zum Glück.
Ich bin schon gerade an.
Auch ein bisschen länger. Justus, was steht bei dir noch an?
Ja, ich bin auch nächste Woche in Münster. Wir sind ja beide bei Buschhütten dann am Start. Oder für Buschhütten, nicht bei Buschhütten, ja. Und dann ist für mich als nächstes Militärweltmeisterschaft in Mannheim. Ja. Findet in Warendorf statt. Erstes Augustwochenende, genau. Und danach ist natürlich auch Deutsche Meisterschaft steht dann an in Grimma. Und die Woche nach der DM starte ich noch beim WTS-Rennen in Stockholm. Und ja, dann muss ich mal schauen, wie es weitergeht, weil Weltmeisterschaft Rotterdam ist aktuell noch kein Thema, weil Nominierungskriterien sind Top 30 WTS Gesamtranking. Und da ich ja in Yokohama nicht ins Ziel gekommen bin, ist jetzt der 15. Platz heute das erste Ergebnis, was ich da überhaupt in der WTS, im WTS-Ranking stehen habe. Und Stockholm wird noch dazukommen, wobei ich gar nicht weiß, ob Stockholm noch in dem Zeitraum sozusagen drin ist. Ja, und mit 1 oder 2 Rennen, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass man es da in die Top 30 im Gesamtranking dann schafft. Danach muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Also bis jetzt ist es halt bis Stockholm geplant und dann werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Weltcups oder irgendwas September, Oktober so in dem Dreh machen. Aber das steht jetzt noch nicht fest.
Würdest du gerne mehr Rennen starten? Oder, also sicherlich wahrscheinlich, ne? Es ist
ja, ich sag mal, also in Stockholm wird ja von der DTU nicht besetzt. Da bin ich alleine unterwegs, muss das in Eigenregie organisieren. Aber habe ich gesagt, den Aufwand oder das nehme ich in Kauf, das mache ich.
Weil ist eigentlich auch ein Rennen, denke ich, was dir auf jeden Fall liegen wird.
Genau,
ja.
Zum einen das und möchte einfach da mal ganz gerne starten und finde es ganz cool. Ein Kumpel wird mich da begleiten, der war auch schon letztes Jahr in Miami mit dabei und Petko ist dabei und dann habe ich schon mit Jonas Schomburg gesprochen, der wird auch da vor Ort sein und da kann man sich dann, denke ich, irgendwie zusammentun und seinen Support einfach bündeln und dann läuft es schon.
Du trainierst dann auch beim Dan Loram.
Genau.
Und wie ist es? Hast du jetzt eher, seid ihr die Leute, die jetzt eher alleine trainiert? Oder vielleicht auch notgedrungen, weil du bei Dan trainierst? Oder habt ihr eher jetzt eine starke Trainingsgruppe?
Ja, also es ist unterschiedlich. Also ich versuche schon, mich der Trainingsgruppe da in Saarbrücken anzuschließen. Also wir stehen da im engen Austausch mit Christian Weimer, der ja da vor Ort der Trainer für die Gruppe ist. Ja, tauschen immer die Trainingspläne aus und versuchen uns daran schon zu orientieren, machen viel mit den Jungs, was auch cool ist. Klar, wenn es jetzt so Wettkampfvorbereitungen geht, dann unterscheidet sich das natürlich. Also wenn die dann im Grundlagenbereich trainieren, ich mache als Vorbelastung und so, das ist dann schon was anderes. Aber ich bin dann zu den gleichen Zeiten unterwegs wie die Jungs, sodass ich dann auch Support von Christian Weimar da bekomme, wenn es um Tempoprogramme oder ähnliches geht. Ja, jetzt waren die letzten Wochen, also gerade in Vorbereitung auf Hamburg, habe ich sehr viel alleine gemacht, beziehungsweise mit der Saarländischen Triathlon Union gerade im Schwimmen mich zusammengeschlossen, weil es war so ein Trainingslager in Potsdam und da waren halt alle in Potsdam sozusagen, alle Kaderathleten auch aus Saarbrücken und auch Rick war auch dort, Christian Weimar hatte Urlaub. Und damit habe ich dann sozusagen die Vorbereitung jetzt vor Hamburg eigentlich relativ viel alleine gemacht, aber ja.
Und lass bei dir die spanische, du hast eine spanische Trainingsgruppe, kann man so richtig sagen, oder? Du bist da genau. Voll integriert.
Ja, in Alicante da eine Trainingsgruppe, mit der ich größtenteils trainiere, ja. Den Winter komplett, ja, wie Luis es schon gesagt hat, manchmal unterscheidet sich das so ein bisschen vor den Wettkämpfen dann. Aber zum Beispiel vor Madrid, vor dem Weltcup in Madrid, waren wir zu dritt, die da gestartet sind. Da konnten wir das auch alles zusammen machen. Also
haben die, ist es ein anderer Trainingsrhythmus? Spanier sind ja bekannt dafür, dass es irgendwie dann teils auch mal ganz gerne so um 19 Uhr nochmal auf die Bahn gehen kann. Oder ist das okay?
Es ist schon ein anderer Trainingsrhythmus. Also man fängt auf jeden Fall später an. Trotzdem hat man das Gefühl, dass man mehr Zeit hat.
Ich weiß nicht,
woher das kommt, aber es ist alles irgendwie ein bisschen entspannter. Auch wenn man mal zu spät kommt, wird das nicht so eng gesehen, dann wird halt ein bisschen später losgefahren, dann wird nicht lang drüber rumgeht.
Heißt das, dass du jetzt die ganze Zeit zu spät gekommen bist?
Nee, das heißt es natürlich nicht. Ja, also ich sag mal so, meistens fangen wir erst um 9 Uhr an mit der ersten Trainingseinheit. Machen dann meistens zwei Sachen direkt zusammen.
Ja.
Weiß nicht, erst Radfahren und dann eine kurze Pause und dann gehen wir gleich laufen. Dann, weiß nicht, 14, 15 Uhr Mittagessen. Dann gibt es wirklich, wie man das so hört, gibt es wirklich eine Siesta danach. Da kommt auch keiner auf die Idee, irgendwie um 14, 15 Uhr zu trainieren.
Also wenn du das vorschlagen würdest, das würde komplett schief gehen.
Das würde komplett schief gehen. Genauso, wenn ich vorschlage, ob wir mal um 7 Uhr laufen gehen, da wird auch keiner mitkommen.
Du meinst 7 Uhr morgens, oder?
Ja, 7 Uhr morgens. Ja, und dann wird abends nochmal trainiert. Also ich bin da schon mal sogar um 21 Uhr, 22 Uhr ins Becken gesprungen.
Oh,
das Schwimmer da hat bis 23 Uhr offen.
Okay.
Es ist auf jeden Fall was anderes, es ist alles so ein bisschen nach hinten verschoben, aber mir hat es ganz gut gefallen.
Und ist es etwas, gibt es ein System, was du bevorzugst? Also sagst du so, okay, das gefällt mir auch echt besser oder das ist etwas, was ich übernehmen werde?
Gute Frage. Also
der Mario Mola macht das nicht so, der ist recht rabiat eigentlich. Also das ist kein Problem nur morgens. Ja, obwohl Joel fängt auch mal am liebsten um 8 Uhr an. Das ist ja. So früher geht nicht. Aber so.
Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wenn wir mal auf Fuerte waren und haben dann den Gomez gesehen am Frühstückstisch und haben uns gewundert, wann trainiert dieser Mann. weil der dann auch bis um 9 Uhr am Frühstückstisch saß und man gesehen hat, dass er vorher noch nichts trainiert hat. Aber jetzt weiß ich es, glaube ich.
Ziemlich spät auf jeden Fall.
Ja.
Ach, Javier Gomez von Aussehen auch sehr beeindruckend, weil ich ja eigentlich so bisher gedacht habe, sein Hauptaugenmerk lag auf der 73 WM und dafür immer mit seinem fünften Platz immer noch ein richtig gutes Ergebnis.
Das ist schon beeindruckend.
Auf jeden Fall beeindruckend. Aber man hat gesehen, die Spritzigkeit fehlt. Also bis zum letzten Kilometer eigentlich fast noch auf Platz 2 bzw. 3 und dann kamen noch einige vorbeigesprintet von den jüngeren und spritzigeren. Ja. Jungs, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt, ne? Man ist ja viel Trubel. Ihr werdet wahrscheinlich auch gerne morgen noch gestartet beim Team Relay. Ja, mal ein paar Prognosen. Was denkt ihr, was ist da so drin?
Boah, Team Relay ist ja fast, kann man ja fast sagen, eine Wundertüte immer. Mhm. Da kann ja wirklich alles passieren. Also ich würde mich nicht über eine Medaille wundern, wenn sie das schaffen. Würde mich.
Wir können ja mal, also bis das ja online ist, ist es ja nach dem Rennen. So, ne? Also wir verraten ja keine... Wir können mal ganz anders drüber reden. Also wir haben ja... wie ist die Startaufstellung?
Ja, Anfang wird Anja Knapp. Danach Moritz Horn wird dann übernehmen. Laura Lindemann auf 3. Und hinten das Finish darf dann Lasse Priester machen. Und ich denke, das ist eine starkfertige Gruppe. Und die Aufstellung ist meiner Meinung nach auch genau richtig. Ich hätte es auch so gemacht. Und ja, man muss mal schauen, man weiß ja nicht, wen schicken die anderen so ins Rennen. Gerade jetzt gab es auch ein paar Stürze. Ich habe gehört, die Franzosen haben jetzt natürlich ein personelles Problem. Die fliegen wahrscheinlich heute Nacht noch Ersatz ein. Da muss man mal schauen, wie das dann bei denen schon
ist. Die Bourgogne ist gestürzt, genau. Der Pierre Lecour ist gestürzt, ja.
Und aber ich meine, das ist ultra kurze Distanz. Wir haben ein junges Team dabei, die sind spritzig, die sind heiß auf dieses Rennen und ich meine, wir sind hier auf heimischem Boden irgendwo und ja, das trägt einfach das Publikum und ja, da ist alles möglich.
Dem man braucht natürlich sagen, dass ihr natürlich gerne auch gern gestartet wärt.
Selbstverständlich.
Aber ja gut, ich glaube, das wird generell interessant oder eine große Aufgabe, wie der Verband das jetzt auch löst, gerade wo der Team Relay ja nun olympisch geworden ist. Ja, welche Taktiken man da angeht. Jungs, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt und ja, drücke euch für die nächsten Wettkämpfe auf jeden Fall die Daumen, werde das weiterverfolgen und ja, ich wollte mich gerade so cool anlehnen. vielen Dank und ich sag mal, wir hören uns immer beim nächsten Mal.
Ja, Greg, danke dir.
Danke.
Ciao, ciao.